Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leiber.
Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Herzenstöne. Heute wieder mit einem Tiefgang und wir haben uns dafür ein Thema bereitgelegt, das durchaus Tiefe mitbringt. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass wir zwei uns die nächsten Minuten mit dem Thema Angst beschäftigen. Und bevor ihr jetzt alle schreiend davonlauft, ein Punkt schon mal vorab. Angst an sich als Gefühl ist nichts Schlimmes, sondern einfach ein Ton auf einer großen Klaviatur. Aber dazu gleich mehr. Jetzt schmeiße ich erstmal den Ball rüber und sage Hallo, Anna.
Hallo. Ja, ein spannendes Thema, was wir uns da heute vorgenommen haben. Und wir haben uns mit ja auch der heutigen Folge und dem Thema nicht so ganz leicht getan, oder? So viel aus dem Nähkästchen wollen wir gerne verraten. Weil es passiert natürlich ganz, ganz viel aktuell in der Welt und auch uns treiben viele Dinge um. Und der Aufhänger war ein sehr aktueller, warum wir jetzt gesagt haben, wir gucken uns dieses Thema Angst mal von allen Seiten an. Und der kam von dir.
Ja, ich würde sogar behaupten, es sind eigentlich zwei Aufhänger, die wir hatten. Der erste kam von mir. Ich lese nämlich gerade ein Buch, es heißt Besser fühlen. Und das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem großen Gefühl, das ist ja einer der Grundemotionen des Menschen, ist Angst. Und weil ich eben erst just heute Morgen einen weiteren kleinen Teil dieses ersten Kapitels zu mir genommen habe, dachte ich, ich werfe das mal in den Ring. Und dann kamst du und hast ergänzt und hast gesagt.
Es passt wunderbar.
Ja, zu was?
Es passt wunderbar zu der, ich nenne sie jetzt mal zu der Großwetterlage, die wir aktuell doch auch hier in der Gesellschaft haben und nicht nur bei uns, sondern natürlich auch mit Blick auf die Europawahlen an ganz vielen Stellen. Und wir auch jetzt in der Vorbesprechung gesagt haben, hey, wir leben in so offensichtlich angsterfüllten Zeiten, wo wir nicht genau wissen, sind diese Ängste begründet, wird da gut hingeschaut, ja oder nein, führt es zu Folgen, die wir alle noch nicht abschätzen können und wollen. Also punktum, auch Angst im großen Ganzen gerade ein Thema, das uns bewegt. Und so haben wir gesagt, komm, wir machen das mal. Wir gucken da mal hin, ja, auf die Angst.
Das machen wir heute. Ich kann gerne mal so kurz eine Intro darüber geben, wie das die Emotion der Angst aktuell so in meinem Kopf verankert ist. Das hat eben auch jetzt gerade viel damit zu tun, was ich über dieses Buch oder dank diesem Buch eben gelernt habe. Die erste große Erkenntnis, die mir hängen geblieben ist, das ist keine neue, ist, dass Angst ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Überlebens evolutionsbedingt überhaupt mal ist und war. Und dass wir eben als Menschen diese Angst sehr verankert haben in unserem Gehirn, um genau zu sein, hängt das mit der Amygdala zusammen. Und die Amygdala ist sowas wie unser Emotionsverstärker. Und wer zum Beispiel eine beschädigte Amygdala hat, ja, der empfindet keine Angst mehr. So. Und diese Amygdala und ihre Funktion vor allem, nämlich so wie wir es ja auch lernen in, ich weiß gar nicht, wo man das lernt, in Bio vielleicht, davonlaufen, totstellen oder Angriff, ja, das sind ja unsere drei Modi sozusagen, wenn wir in eine Angstsituation geraten und dass die eben sehr, 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 sehr tief in unserem Biosystem hinterlegt sind und die im Grunde auch heute noch immer Einwirkungen und Einfluss auf uns haben, nur dass eben die Lage der Welt sich ganz, ganz arg verändert hat und das, was uns früher das Leben gerettet hat, nämlich diese lieber 100-mal mehr Vorsicht als einmal Nachsicht, weil wenn du vom Säbelzahntiger gefressen wurdest, dann war es halt vorbei. Genau dieses Vorsichtssystem, das ist der Fear Bias heute sozusagen, ja, weil wir vor Dingen Angst empfinden als Mensch, die im Grunde uns nicht wirklich lebensbedrohlich für uns sind, Und gleichzeitig gibt es aber eben auch viele Bedrohungen auf dieser Welt, die wir, weil sie so diffus sind, nicht richtig greifen können. Und deswegen unser Gehirn das nicht so verarbeitet, also nicht als einen direkten, besorgniserregenden Einfluss identifiziert. So. Und in diesem Spannungsfeld leben wir im Moment als, ich nenne das einfach mal Biocomputer. Ja, wenn man jetzt mal nur den Menschen betrachtet, unser Biosystem, unser Gehirn, die Synapsen und so weiter und so fort, dann ist das im Moment so die Ausgangslage. Angst, super wichtig für uns in der Vergangenheit gewesen, damit wir überhaupt überlebt haben, so weit gekommen sind, wie wir heute kommen und so weiter. Dieses Urgestein, dieses System eben heute in die Neuzeit übertragen, führt manchmal zu Komplikationen. So.
Sagte sie so einfach, ja. Das führt zu Komplikationen. Mal eine ganz andere Frage. Also passt natürlich zum Thema. Wovor hast du Angst? Gibt es etwas, wovor du Angst hast?
Die Frage ist eine, die habe ich mir heute Morgen auch schon kurz gestellt. Und die Antwort darauf ist selbstverständlich, habe ich Angst, gar keine Frage. Die Antwort darauf ist gleichzeitig auch, ich spüre das in meinem Alltag sehr selten. Ich habe, vielleicht ist es das große Glück meiner Amygdala, dass ich bin kein überaus geprägter Bedenkenträger oder Sorgnisträger. Was ich ohne Wertung meine, ja, das ist weder was Gutes noch was Schlechtes. Es ist einfach nur eine Tatsache. Und auch das ganz spannend, noch eine weitere Side-Information aus dem Besser fühlen, Kapitel 1 über die Angst. Die Grundveranlagung eines Menschen, inwieweit er reaktiv, also auf besorgniserregende Zustände in seinem Umfeld empfindsam ist oder nicht, das ist von Geburt an. Und das sind Systeme, die nicht erlernt werden oder in der sozialisiert werden, sondern es ist tatsächlich etwas, was biologisch ist. Der eine hat eine Amygdala, die mehr anspringt, und der andere hat eine, die weniger anspringt. Man nennt es reaktiv und weniger reaktiv oder eben nicht reaktiv. Und diese Unterscheidung, gab es einen total spannenden Versuch mit Babys, und da haben die das eben entsprechend begleitet und diese Kinder auch bis ins Erwachsenenleben hinein, bis sie 18 wurden. Und man hat dann eben festgestellt, okay, es sind ungefähr 20% der Kinder oder 20% der Menschen, die so eine Überreaktion ihrer Amygdala eben haben und dadurch zu einem besonders ängstlichen Verhalten neigen. Also um ein Beispiel zu machen, im echten Leben wirkt sich das dann aus durch sowas wie Schüchternheit oder ja, immer einen gewissen Respekt. Ne? Das merkst du schon, wenn jemand nicht gerne in Kindi gehen möchte, weil man vielleicht mit den anderen nicht so ist und so. Ja, also es kann auf sehr unterschiedlichen Ebenen sich ausprägen. Long story short, auf was ich eigentlich zurückkommen möchte, ist, ich glaube, ich habe eine Amygdala, die nicht so sehr anspringt. Und gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, vor denen ich Angst habe, die sind im Großen und im Kleinen. Also manchmal habe ich Angst, den Zug zu verpassen. Ja, das ist dann keine Angst in Form von, ich habe Angst um mein Leben, sondern das ist dann halt so eine kurze, okay, was ist, wenn ich den Zug verpasse? Dann komme ich zu spät zum Kunde und so weiter. Mein Stressreaktor fährt hoch und so. Ne? So. Das sind so die Angstsituationen im Kleinen, im Alltag. Oder was noch? Du wäschst ein neues Kleidungsstück mit und denkst dir, Scheiße, wenn es jetzt abfärbt. Ja, da hast du Angst davor, dass die Wäsche irgendwie kunterbunt wieder aus der Maschine kommt. You name it. Lauter solche kleinen Sachen. Und das Spannende ist ja, hinter dieser Angst oder das, was ich jetzt als Angst betitle, steckt ja oft eine andere Emotion. Eine gewisse Sorge, eine gewisse Wut, eine gewisse Frustration, eine gewisse Stress. Ich fühle mich gestresst, ja. Und nur die Grundangst ist, die Grundemotion ist eben Angst, ja. Das sind alles so feingliedrige Emotionen, die aber eben alle auf die Grundemotion Angst einzahlen. Und wovor ich wirklich Angst habe, und ich will es nochmal sagen, das ist nichts, was mich was mich hemmt oder weshalb ich in einer gewissen Weise ängstlich durch die Straßen jetzt laufe und trotzdem so mit Blick in Richtung Ukraine und Russland gibt es schon so eine Sache auf dieser Welt, wo ich kein gutes Bauchgefühl habe, wenn ich drüber nachdenke, wie hier wohl der Weltfrieden in Zukunft aussehen kann und wird. Und davor habe ich glaube, wenn ich es zulassen würde, hätte ich davor richtig Angst. Richtig Angst. Ja, und nicht wegen mir. Also nicht, weil ich irgendwie dann Sorge hätte, dass wir hier, keine Ahnung, dieses luxuriöse Leben nicht mehr leben könnten. Nee, ich hätte viel mehr Sorge, was passiert mit den Menschen, mit denen ich bin, wie werden wir das machen? Und ich habe keine Ahnung von Krieg und ich weiß nicht, wie das ist. Da kommt ja schon wieder der nächste Faktor. Angst entsteht immer dann, wenn Ungewissheit im Spiel ist. Es gibt eigentlich drei Faktoren, die uns dazu bewegen, vor etwas Angst zu haben. Ungewissheit, Unvorhersehbares. Den dritten habe ich gerade vergessen. Also, das, was im Unbekannten liegt, das macht uns häufig eben Angst und Sorge. Und ich versuche einfach ganz viel im Hier und Jetzt zu sein, gar nicht so sehr und viel an morgen zu denken. Das kann auch ein Trugschluss sein, ja, weil manchmal wäre es auch gut, wenn man vielleicht doch noch ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, als ich das tue. I don't know. Für mich funktioniert es auf jeden Fall gerade ganz gut. So.
So.
Super.
Und das können wir doch sehr gut und gerne so stehen lassen. Mir gingen zwei Sachen durch den Kopf, als du gerade erzählt hast. Zum einen nochmal das Thema, wie reaktiv oder weniger aktiv kommt unsere oder weniger reaktiv kommt unsere Amygdala und kommen wir mit ihr auf die Welt. Es gibt immer wieder die Situation, haben wir auch im Coaching, dann Personen, die sich mit ihrer eigenen Art schwer tun. Also das sind dann zum Beispiel Aussagen wie, oh, ich wäre wirklich gerne mutiger oder ich wäre wirklich gerne anders oder ich würde da mal, ne, vorpreschen und sagen, so, jetzt machen wir das und das bin ich aber irgendwie nicht. Und die haben dann ganz oft auch diesen inneren Konflikt von, ich wäre gerne anders und biologisch sind sie es aber nur ein Stück weit. Ja, also kann sich das innere Gummiband und das Charakterliche halt nur so ein Stückchen bewegen. Und der große Rahmen ist dann doch qua Geburt gesetzt. Und mir ging so durch den Kopf, da ist dann auch wieder unsere geliebte Akzeptanz ein Riesenthema. Dann auch irgendwann ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, hey, ich bin nicht die, die mutig vom 10-Meter-Turm springt, ja, oder Bungee-Jumping ausprobiert oder. Und das ist vollkommen okay. Dafür kann ich ganz viele andere Dinge oder dafür hat mich vielleicht auch meine reaktive Amygdala bis hierhin so gut begleitet. Dann stelle ich mich jetzt nicht weiter auf den Kopf und versuche auf Biegen und Brechen sie zu ändern. Also auch da einen für sich guten und wertschätzenden Umgang. Es klingt vielleicht jetzt wirklich komisch, aber genauso meine ich es, mit seinen eigenen Ängsten und mit seiner eigenen Besorgnis zu bekommen.
Total. Am Ende ist auch all das immer ein Indikator oder immer ein Impuls, noch mal irgendwo hinzugucken,
ja,
wo vielleicht sonst niemand hingeguckt hätte. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir nicht diese 20% Menschen hätten mit genau diesen speziellen Amygdala, es wäre kein Mensch jemals auf dem Mond gewesen. Wir hätten ganz sicher keine, ich weiß nicht was, ja, es gäbe wahrscheinlich kein iPhone. I don't know. Also all diese risikobehafteten Dinge funktionieren ja auch immer nur, weil es jemand gibt, der die Sicherheit dahinter sieht und sagt, ey, stopp, wir können doch nicht losfliegen, wir müssen bitte da nochmal hingucken, ja, sonst wird das nichts mit wem auch immer auf dem Mond. Insofern ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, und ich glaube auch, dass das im Grunde ja für alle gilt, für die, die viel solcher Impulse merken und merken, okay, sie haben ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit, sie wollen lieber nochmal abchecken, ja, werden vielleicht keine Formel-1-Rennfahrer. Hey, fair enough, voll in Ordnung. Wir können nicht alle Formel-1-Rennfahrer sein auf dieser Welt, es geht einfach nicht. Und deswegen auch da, es ist die Mischung, es ist auch da Diversität, du brauchst von allem was. Und wenn du es dann eben schaffst, aus diesen Impulsen, die dir dein Gehirn sendet. Und Angst ist ja oft auch mit körperlichen Signalen verbunden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer im Auto, ich bin ja relativ viel mit dem Auto unterwegs. Und das sind nicht jedes Mal brenzliche Situationen dabei, aber passiert schon, dass
Es
ich mir
gibt sie.
manchmal denke, so, oh, das war knapp. Und was dann bei mir passiert ist, ich merke dann gar nicht Angst auf emotionaler Ebene, aber mein Körper sendet alle Reaktionen, die Angst einhergehen. Ich kriege Hitze, ich kriege Schweißausbrüche und Kribbeln in den Händen. So. Und mein Gehirn weiß aber schon lange, ey, ich bin gerade schon
Vorbei.
vorbeigefahren an dem LKW, der fährt mich nicht mehr an, der liegt schon 10 Meter hinter mir, ja. Und mein Körper ist trotzdem immer noch dabei, gerade diesen Angstzustand zu verarbeiten und abzubauen. Und auch das finde ich immer ganz spannend, weil das echt bei mir sind es eins zu eins die gleichen Symptome, immer. Ich weiß genau, ah, okay, alles klar, jetzt kommt's gleich. Hände kribbeln, Schweißausbruch, Hitze, okay, here you are.
Atmen.
Atmen. Und dann sage ich, lieber Körper, wir sind schon vorbei, es ist alles gut, beruhig dich, okay, weiter geht's.
Ja. Ja, das ist bei mir. Also ich hatte das ja vor kurzem und da die Grenze zwischen Angst und Panik, also der Extremausprägung, die ist ja auch je nach Situation sehr fließend. Und das passiert, du hast es vorhin gesagt, ne, wir tragen das seit Jahrmillionen in uns rum. Und es passiert häufig in Sekundenbruchteilen, ja, so dass wir gar nicht merken, wie wir in diesen Angstzug einsteigen, aber dann sitzen wir halt nun mal drin. Und bei Panikreaktionen ist es ja dann ähnlich, wenn auch extremer. Und ich hatte das vor kurzem beim Fliegen. Und Fliegen war für mich über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, nie ein Thema. Also ich bin da rein, habe gesagt, geil, ich kann mir alles von oben anschauen. Ich sitze jetzt hier gemütlich, kann Filme schauen, komme von A nach B, ja, an geile Reiseziele und gut ist. Und so im Laufe der Jahre hat dieses Gefühl von, was passiert, wenn? Wie verhalte ich mich in einer Turbulenz richtig? In Anführungszeichen, was ist da schon richtig? Hat schon zugenommen. Und jetzt war es eben jüngst auf dem Flug auch nach Japan. Da gab es ja Turbulenzen. Da scheiden sich jetzt die Geister. Die einen würden sagen, jo, wir sind halt durch eine Gewitterfront geflogen. Die anderen sagen, das war furchtbar schlimm, weil es hat überall gewackelt und geblitzt. Aber so what? Und der Pilot, der hat es wahrscheinlich gar nicht richtig wahrgenommen. So. Auf jeden Fall in dieser Situation saß dann ich. Und habe schon gemerkt, ne, körperlich, ich spanne an. Und es war völlig abgefahren, auch glaube ich, für Lukas, der neben mir saß und diese Situation halt vollkommen anders wahrgenommen hat als ich. Cool, jetzt flimme, wie habe ich denn das gerade gemacht?
Ich
Ein
habe so.
Effekt in unserer Kamera hat uns
Ah, nee,
gerade
das
zum
ist
Schmunzeln
Konfetti.
gebracht, während ich hier von Turbulenzen erzähle. Was ja gar nicht zu Konfetti passt. Naja, auf jeden Fall für Lukas war es so abgefahren, weil er hat es nicht. Nicht beim Fliegen und auch sonst nicht. Und ich saß da und habe innerhalb von Sekunden die Kontrolle über meinen Körper verloren. Also ich war im Kopf, ja, war ich klar und habe versucht, mich runterzuregulieren. Und meine Beine haben gezittert wie blöd. Und ich saß da und ich konnte wirklich nichts machen, weil ich gemerkt habe, mein Körper versucht gerade, den Stress möglichst schnell und möglichst erfolgreich loszuwerden. Und als dieses ganze Zinnober dann vorbei war, ich war fertig. Ich war für den Rest des Fluges wirklich ausgenockt, weil mein Körper da in dieser Extremsituation war. Und das passiert mir auch im Auto. Also bei mir ist es eher dann noch mal kurz zittern. Gerade auch die Situation, die du beschrieben hast, ne? Irgendein Idiot fährt halt nicht so, wie man fahren sollte. Kennen wir alle, erleben wir alle. Und ich bin danach wirklich noch so diesen Moment kurz am Nachzittern.
Ja, spannend. Ne, wir wissen ja auch, der gesamte Hormonhaushalt ändert sich ja innerhalb kürzester Zeit. Und bis du das dann eben wieder runterreguliert hast, das ist ja richtige Arbeit auch für deinen Körper. Und was ich super gerne mache, so für mein eigenes Nervensystem, um eben zu regulieren, Das kennen bestimmt auch ganz viele von euch. Ich klopf hier Mitte vom Brustbein. Und das, ich weiß nicht, was da in mir passiert. Auf jeden Fall, mich reguliert es runter. Und ich habe ein so ein Mantra. Und auch damit kann ich so mein Monkey Mind dann wieder einfangen. Und wenn ich dann klopf und mir das sagt, dann komme ich meistens aus so einer Situation wieder raus. Wobei ich auch echt sagen muss, toi, 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 so eine richtige Panik-Gefühlslage, wie ich sie eine Zeit lang hatte, das habe ich nicht mehr. Das ist vorbei. Das habe ich irgendwann abgelegt. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann. Ist auch egal.
Ja. Thymusdrüse.
Hier.
Dein Klopfpunkt. Thymusdrüse. Genau. Und die bringt uns ganz schnell runter, ist auch ein super Resilienzunterstützer. Einfach da ein bisschen klopfen, auch den Tag über. Ne? Man muss nicht immer in einer Angstsituation sein, sondern einfach da kurz bei sich verankern und runterbringen, ja. Ist gut.
Yes.
Ist gut.
Ja. Vor was hast du denn Angst? Die Frage hast du mir vorher gestellt und ich würde die gerne zurückgeben.
Ja, ich habe es schon befürchtet. gut, bei mir würde ich sagen, also auch da kann ich unterscheiden. Es sind Klassiker dabei. Also Spinne, Schlange, Höhe.
Ach stimmt, du bist ja auch noch bei Höhe dabei.
Ja, ja, ich bin bei, also ne, dabei oder halt auch nicht dabei, je nachdem, wie man es so nimmt. Und Spinne, würde ich sagen, hat bei mir schon, also hat bei, also wirklich bei mir schon panikartige Ausprägungen. Also
Arachnophobie.
Ja, ja, aber vom Allerfeinsten. Also wenn ich hier und
das ist ja so unlogisch, ne?
Ja.
Weil allein, also in Deutschland gibt es ja keine Spinne, die einem Menschen tödlich wird. Wenn du jetzt in Australien wärst oder in Neuseeland oder so, würde ich sagen, ja, okay, kann man drüber sprechen. Aber hier ist so eine kleine Kreuzspinne, ne? Oder so ein Weberknecht irgendwie.
Ja,
die machen, die sind ja.
Ja, 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 ich weiß, aber in meinem
Das
Kopf haben die es alle auf mein Leben abgesehen.
Natürlich. Das ist ja das, was an Angst so unberechenbar ist. Sie ist unberechenbar. Und es gibt oftmals keine rationale Erklärung dafür, warum jetzt jemand gerade in Angst und Panik ausbricht. Ja, sondern das System schlägt Alarm und es kann ein Fehlalarm sein. Nur jetzt musst du den erstmal identifizieren, dass es ein Fehlalarm ist. Arachnophobie ist ja quasi eine dauerhafte Fehlalarm, ja. Aber okay.
Da muss ich wieder dran denken. Und ich habe mich mit ihm so sehr identifiziert oder kann mich in diesen Situationen so sehr mit ihm identifizieren. Unser aller Lieblingsfilm, also unser beider Lieblingsfilm, Alles steht Kopf. Ja, du erinnerst dich an die Furcht, ne? Das lila Mannequin, was sich immer unterm Teppich versteckt und schnappatmend von A nach B rennt. So geht's in mir ab, wenn ich eine Spinne sehe. Oder auch nur, also ich gucke jetzt gerade hier aus dem Fenster, da hängt seit Tagen ein wunderschönes großes Spinnennetz. Und ich weiß, dazu gibt es natürlich die entsprechende Spinne. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Und alleine dieses Nichtwissen, und das hattest du ja vorhin auch gesagt, Angst entsteht aus diesem, ich kann eine Situation nicht begreifen, ich kann sie nicht kontrollieren. Das macht mich wahnsinnig. Also wirklich, das macht mich wahnsinnig. Und auch da gab es schon Situationen, wo ich mich selbst nicht erkannt habe, wenn ich in die Konfrontation mit einer Spinne kam und dann entweder auch konsequent Räume verlasse und sage, ich gehe da nicht mehr rein, bevor, also ne, entweder du oder ich, beherzt zum Staubsauger greife oder zu anderen Gegenständen. Also ich bewundere wirklich die, die dann seelenruhig ein Glas nehmen, ein Papier drunter schieben und sagen so. Meine Oma hat immer gesagt, wo es Spinnen gibt, ist die Welt noch in Ordnung. So, also die war immer ganz klar pro Spinne und da gab es auch, also ne, wenn ich dann mal gemeint habe, den Staubsauger holen zu müssen, da wurde ich aber sofort davon abgehalten. Ja, also bei Spinnen und Schlangen sehe ich absolut
schwarz.
Rot und schwarz und ja, überhaupt den Tunnel nicht mehr. Und dann gibt es noch diesen anderen Anteil in mir, wo ich weiß, ja, der ist da, weil du vorhin gesagt hast, du bist weniger Fraktionen-Bedenkenträgerin. Das bin ich schon eher. Also ich neige schon manchmal dazu, in Situationen oder vor gewissen Situationen dieses Oh Gott Gefühl zu haben. Und auch die Tendenz so, was ist das Schlimmste, das passieren könnte? Nicht im Positiven und Leichten gesehen, sondern wirklich, ja klar, das ist das Schlimmste, das passieren könnte. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es passiert.
Und ich finde, genau dieser Gedankengang nimmt einem aber auch manchmal die Angst. Weil wenn man sich überlegt, was ist der Worst Case und kann ich mit dem Worst Case leben und aus dem was machen und weiter vorangehen? Und die Antwort darauf ist ja, dann brauchst du im Grunde keine Angst haben.
Korrekt.
Also was ist der Worst Case? Was kann im allerschlimmsten, schlechtesten Fall passieren? Werde ich das überleben? Werden es die anderen überleben? Wird irgendjemand davon Schaden tragen? Kann ich weiter existieren? Wenn die Antworten darauf ja sind, go for it.
Ja, also genau, bin ich bei dir. Das ist natürlich wieder die rationale Sicht auf die Dinge und die vernünftige Sicht auf die Dinge. Auch die fällt dann in Angstsituationen eher schwer. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Abstufungen auch von Angst, Panik hatten wir schon. Das andere wäre für mich so das Thema Sorge und Befürchtung.
Auch Wut und Hass, das ist auch am Ende irgendwie mit Angst verbunden, ne?
Genau. Und manchmal auch eine gewisse Traurigkeit. Und ich finde gerade jetzt so, ich schlage nochmal den Bogen natürlich auch zu den Wahlen und alles, was gerade so gesellschaftlich bei uns passiert. Da merke ich, bei mir ist es schon auch eine zunehmende Besorgnis. Weil ich mich frage, wohin entwickelt sich das alles? Welchen Teil spiele ich und kann ich spielen? Ja, also wenn wir, du und ich, wenn wir in der Lage wären, ab heute den Weltfrieden zu schaffen,
herzustellen.
hey, gib mir den Knopf und ich drück drauf. Ich setze mich drauf. Ich stehe drauf. Ich gehe gar nicht mehr runter, ja. Nur dafür sind wir auch da im Positiven viel zu kleine Lichter, um das zu tun. Wir haben aber alle unseren eigenen Einflussbereich und aus dem heraus können wir was tun und aus dem können wir Kraft schöpfen. Den sollten wir schätzen, auch wenn unsere Angst und unsere Sorgen uns eher in die Lähmungsecke treiben. Und das ist für mich dann nochmal das Entscheidende, was ein guter Umgang oder was kann ein guter Umgang mit seiner Angst sein? Sie wahrnehmen, sie akzeptieren, so ich sehe dich, ich höre dich, ich spüre dich. Und dann aber zu überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? So. Bleiben wir hier in diesem eingefrorenen Zustand? Ist es wirklich cool? Fühlt sich das langfristig gut an? Hilft mir das weiter? Meistens sind ja die Antworten dann, nö, eigentlich nicht. Und dann zu sagen, alles klar, dann gucken wir doch jetzt mal nach vorne, was wir an der Sache ändern können.
Yes.
Und
Und ich
auch den Mut
glaube,
zu haben, sorry, eine Sache fällt mir gerade noch ein, und auch den Mut zu haben, das überhaupt auszusprechen.
dass man Angst hat vor etwas.
Ja.
Die Angst vor der Angst quasi.
Die Angst vor der Angst. Auch da wieder, was sollen denn die anderen denken? Ja, meine Güte, wir alle haben Ängste. Das ist, wie wir es schon gesagt haben, das ist ein ureigenstes Gefühl, das ein Positives hat. Warum dann nicht auch mal zugeben, und da ist auch schon wieder eine Wertung drin, warum nicht einfach sagen, offen und ehrlich, dass man auch mal Angst hat? Und mal gucken, wer sich dem alles anschließt.
Es ist, was es ist, so. Und gleichzeitig sind wir dann doch ein Stück weit auch so geprägt von, ich nenne sie mal die Rampensäue dieser Welt. Weißt du, wie ich meine? Die mit so einer gewissen Furchtlosigkeit in Themen hineinpreschen, Dinge vorantreiben, manchmal auch überstrapaziert, ja, so ohne Rücksicht auf Verluste. Und es ist nicht populär, jemand zu sein, der ängstlich ist. Es ist viel populärer, jemand zu sein, der sagt, alles klar, let's go. Ich gründe jetzt Tesla. Ich mache jetzt was weiß ich was. Und ich denke, daher ist ein Stück weit dieses Gefühl von, ich kann gar nicht oder ich will gar nicht zugeben, dass ich ängstlich bin. Also die Angst davor, jemand zu sein, der ängstlich ist. Nur wir müssen oder man darf da diese erste Angst überwinden, um dann hinzusehen und zu gucken, hey, das ist es, das ist das, was jetzt da ist und es muss nicht so bleiben. Ich kann ja für mich entscheiden, wie ich jetzt damit umgehe. Und das gilt für alles. Das gilt nicht nur für Angst, das gilt für jede andere Emotion natürlich auch. Nur ist Angst eben eine von den Emotionen, die wir in unserem menschlichen Kontext gerne als eine negative Emotion in die Ecke stellen, wo wir sie eigentlich nicht haben möchten. So, und das ist völliger Quatsch. Und das sage ich jetzt so leicht und es ist überhaupt nicht leicht, das tatsächlich so auszuleben und umzusetzen. Und ich bin da auch mit kilometerweitem Abstand weg von, ich mache es richtig und gut und perfekt, schon gleich gar nicht. Nur ich glaube, der erste Schritt ist, sich darüber einfach mal im Klaren zu sein, dass Angst an sich nichts Schlechtes, Negatives, Böses und so weiter ist, sondern es ist einfach nur ein Impuls, der aus unserem tiefsten Inneren kommt und der kann berechtigt sein und manchmal es kann er auch unberechtigt sein und wir dürfen ihn uns angucken und dann überlegen, was machen wir damit und manchmal ist er groß und manchmal ist er klein und manchmal macht er Schweißausbrüche und manchmal macht er auch gar nichts mit uns. Es ist die Klaviatur, die ist riesengroß, ja. Und ich glaube, da ist einfach der Punkt und der Appell, guck's dir an. Und schieb's nicht einfach weg. Und dann kannst du selber, und ich glaube, da an der Stelle, darauf wollte ich eigentlich raus, fällt mir gerade ein. Ich glaube, an der Stelle ist es weder klug, nur in der Ratio zu bleiben, noch nur im Gefühl. Ich glaube, an der Stelle ist es klug zu versuchen, beide Ebenen zusammenzuführen. Du kannst Angst nicht mit Ratio beantworten und du kannst genauso wenig Angst nur mit Angst beantworten oder Angst nur mit anderen Emotionen beantworten. Ich glaube, es ist so der Mittelweg, ja, dass unsere Logik, unsere Ratio darf uns gerne Antworten geben, nur die müssen wir dann auch wieder fühlen. Nur dann können wir da einen guten Weg durchfinden. Also es ist beides. Es muss sowohl auf unserer gedanklichen, logischen Ebene eine gute Antwort sein und sie muss sich gleichzeitig auch gut anfühlen, sonst können wir den nächsten Schritt gar nicht machen.
Und häufig, das bringt mich dazu, häufig, wenn du zum Beispiel jetzt deine Arachnophobie angehen möchtest, ja, ist ja das häufige Mittel. Und ich liebe immer, wenn dann Psychologen schon so verständnisvoll nicken und ich dann frage, ja, aber gibt es da nicht noch was anderes, was man machen kann? Nee, Konfrontationstherapie ist das beste und einzigste und wirkungsvollste wahrscheinlich Mittel, das es gibt, weil da passiert nämlich genau das. Du gehst ins Gefühl und gleichzeitig gibst du deinem Verstand aber auch die Möglichkeit, rational zu verstehen. Alles klar, es passiert nichts.
Und das ist die
Auch
wichtige
das,
Sache.
genau, auch das, auch so ein Mantra, ne? Auch das geht vorbei. Auch eine Angst geht vorbei. Auch eine Wut, eine Traurigkeit, was auch immer. Selbst eine Panikattacke, auch wenn sie sich lebensbedrohlich anfühlen kann. Meine Güte, ich erinnere mich auch noch an meine. Auch die gehen vorbei. Geht gar nicht anders. Ausrufezeichen.
Und was so eine Konfrontationstherapie schafft, sind einfach neue Erfahrungen. Du machst jetzt eine neue Erfahrung, die positiv belegt ist, die deiner Amygdala sagt, die Spinne hat mich nicht gebissen, nicht gefressen, ich lebe noch. Und wenn sich diese positive Erfahrung vermehrt und die irgendwann den größeren Anteil einnimmt, dann kannst du wahrscheinlich irgendwann sagen, alles klar, easy peasy, ich schnapp mir jetzt auch ein Gläschen und schiebe ein Papierchen drunter und
Schauen wir mal.
schauen wir mal. Ihr Lieben, das ein kleiner Ausflug in unsere nicht nur Köpfe, sondern auch Emotionen. Vielleicht habt ihr euch an der einen oder anderen Stelle abgeholt gefühlt oder konntet mit dem relaten, was wir hier so sowohl von Spinnen als auch Flugzeugen als auch Kochwäsche oder was hatte ich noch? Autosituation. Ah,
Auto.
ja, Autosituation. Ja, vielleicht erkennt ihr euch da wieder. Wahrscheinlich gibt es noch 12.500 mindestens andere Situationen in, ach, viele, viele mehr, in denen solche kleinen und großen Ängste hervorkommen.
Sie denkt.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe mein Schlussplädoyer vorher schon gehalten.
Ja, du hattest es schon. Mir liegt gerade auf der Zunge und auch da werdet ihr jetzt vielleicht denken, hör mal, haben die eigentlich den Knall heute nicht gehört? Aber mir liegt gerade so der Appell auf der Zunge, feiert eure Angst. So, und wenn ihr sagt, boah, nee, feiern, auf gar keinen Fall, fühlt sich völlig falsch an, dann guckt sie euch zumindest mal an. Neugierig, wertschätzend, offen, in dem Wissen, auch das geht vorbei. Und sonst schaut nochmal, alles steht Kopf.
Hilft immer.
Hilft immer für alle Gefühle und auch für die Angst.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin eine ganz gute Zeit.
Wir freuen uns. Bis dann.